Radio 1.
Der islamistische Übergangspräsident Syriens, Ahmed al-Sharaa, hat am Sonntag eine neue Regierung berufen. Er ernannte 22 Minister, darunter vertraute ehemalige Rebellenvertreter, aber auch Angehörige der Drusen, Aleviten, Sunniten und Kurden. Und erstmalig ist auch eine Frau im Kabinett, die Christine Hind Kawawat, eine frühere Oppositionelle. Die Übergangsregierung soll damit abgelöst werden. Sie regierte nach dem Sturz des langjährigen Machthabers Assad seit Dezember letzten Jahres. Mitverantwortlich für den Sturz waren Kämpfer von al-Sharaas islamistischer Miliz HTS und verbündete Gruppen. Die neue Regierung soll nun für den Wiederaufbau, Sicherheit und wirtschaftlichen Aufschwung in Syrien sorgen. Denn auch wenn die USA und die EU ihre Sanktionen gegen Syrien bereits leicht gelockert haben, kämpft das Land mit Zerstörung, Armut und weiteren Folgen des Bürgerkriegs. Auf die aktuelle Lage wollen wir blicken mit der Syrien-Expertin Dr. Ulrike Freitag. Sie ist Direktorin am Leibniz-Zentrum Moderner Orient. Schönen guten Tag, Frau Freitag.
Einen schönen guten Tag.
Ist das jetzt der Beginn einer demokratischen Entwicklung oder ist es ein Fanal, das eigentlich davon zeugt, dass es einen Anschein gibt, aber keine demokratische Realität?
Ich glaube, man kann beides im Augenblick nicht sagen, weil wir uns wirklich in einer Übergangszeit befinden. Es besteht natürlich die Sorge, dass hier Sharaa im Wesentlichen mit seinen Verbündeten und dann vielleicht mit einigen Aushängeschildern der Opposition versucht, seine Macht zu festigen. Das ist sicher die Sorge, insbesondere von Kurden, vielleicht auch von Drusen, sicher auch von Alawiten. Umgekehrt muss man aber sagen, dass er ja noch nicht einmal die komplette Kontrolle sozusagen über das Land hat. Das Land vor einer extremen Herausforderung steht. Sie nannten es selber im Bereich Wirtschaft, also 2 Stunden Elektrizität am Tag, kein Trinkwasser, was aus den Wasserhähnen kommt und Ähnliches. So dass die Frage natürlich ist, was muss hier zuerst kommen, beziehungsweise eigentlich muss alles gleichzeitig passieren, sowohl Demokratisierung als auch wirtschaftliche Entwicklung, Wiederaufbau. Und man kann, glaube ich, im Augenblick überhaupt nicht sagen, in welche Richtung es gehen wird.
Sie sagen ja, die Kurden, von denen Sie gerade gesprochen haben, deren Miliz knapp ein Drittel des Landes kontrollieren, die lehnen die neue Regierung ab, obwohl es eben unter anderem auch andere Stämme, Drusen, Aleviten, Sunniten und auch Kurden im Kabinett gibt. Ist das erstmal ein gutes Zeichen oder nochmal ein Feigenblatt?
Auch das ist schwer zu sagen. Ich meine, Sharaa sagt, dass er Individuen aus den verschiedenen Volksgruppen dabei haben möchte, keine Parteien. Und der Vorwurf natürlich der Kurden im Nordosten ist, dass genau ihre politische Vertretung nicht vorhanden ist. Ich glaube, es gibt für beides Pro und Cons. Unter den Argumenten für eine solche politische Vertretung sieht man natürlich die Inklusion. Umgekehrt hat Sharaa sicher auch Angst vor so etwas wie einem libanesischen Szenario, wo dann letztlich nur noch ethnische und konfessionelle Gruppen gewissermaßen als Gruppenvertreter auftauchen. Insofern gibt es für beides gute und schlechte Argumente. Und auch hier fällt es mir von außen sehr schwer, ein Urteil zu fällen.
Was ist denn von der Regierung zu erwarten oder was erwarten Sie?
Naja, man würde sich auch hoffen, dass es zum einen hier tatsächlich, weil es sich auch um eine Art technokratisches Kabinett handelt, dass es ernsthafte Schritte gibt, das Land wieder aufzubauen, auch die Außenwelt zu überzeugen, die Sanktionen ganz aufzuheben, was die Voraussetzung dafür ist, dass ganz viele Transaktionen, einschließlich beispielsweise der Subvention syrischer Gehälter durch Katar und Ähnliches, stattfinden kann. Andererseits hofft man natürlich, dass es auch eine tatsächlich offene Verfassungsdiskussion geben wird, die dann genau die von den Kurden oder Drusen oder Alawiten eingeforderte inklusive Beteiligung langfristig ermöglichen wird. Ich bin optimistischer, was das Erste anbelangt, als das Zweite, aber man soll die Hoffnung nicht aufgeben. Und ich bin sicher, dass zum Beispiel jemand wie Hind Kawawat, also die Frau im Kabinett, die eben der christlichen Opposition angehörte, nicht als christliche, sondern als Opposition, dass diese drängen werden, dass es eine solche demokratische Entwicklung geben wird.
Jetzt gibt es ja quasi ein vorsichtiges Nudging und auch ein, sagen wir mal, tastendes Vorfühlen, wohin sich das Land möglicherweise entwickelt. Ich kann mich an die vielen glücklichen Gesichter der Syrer erinnern nach dem Umsturz Assad selber. Was sieht man denn jetzt auf den Gesichtern?
Man sieht, glaube ich, immer noch beides. Man sieht natürlich auch bei den Glücklichen eine Art Ernüchterung, weil eben tatsächlich die Herausforderungen so wahnsinnig groß sind, nicht? Es sind unglaublich viele Gebäude zerstört. Es gibt Rückkehrer nicht nur der Flüchtlinge in die Türkei, sondern es gab ja Millionen Binnenvertriebene, die auch versuchen, jetzt in ihre Ursprungsregionen zurückzukehren, dort aber keine Häuser, keine Jobs mehr haben. Das heißt also, das sehen natürlich viele und sie sehen natürlich auch den immensen Wertverfall ihrer Währung, was bedeutet, dass es zwar alles gibt, in den großen Städten jedenfalls, aber die meisten Leute es sich nie leisten können. Und das fängt eben bei Tomaten oder so ganz, ganz basalen Dingen an.
Jetzt gab es ja unlängst erst bei einem Einsatz von Sicherheitskräften des letzten Übergangsregimes gegen Assad-Anhänger hunderte alevitische Zivilisten, die gestorben sind. War das mehr oder weniger ein militaristischer Ausrutscher oder ist das eben auch Bestandteil des Alltags?
Des Alltags vielleicht nicht. Es ist sicher Ausdruck eben der Tatsache, dass wir uns in einem Übergang befinden. Es ist auch Ausdruck der Tatsache, dass Sharra eben keineswegs alle Milizen kontrolliert, die sich loyal zu ihm erklärt haben. Er selber war darüber sicherlich nicht glücklich und hat sich ja auch bemüht, die Lage möglichst rasch zu befrieden. Und es gab sicherlich auch seitens der Alawiten oder eben bestimmter alawitischer Gruppen, die Assad loyal waren, den Versuch einer Art militärischen Widerstands. Aber inwieweit es ihm gelingt, Vertrauen aufzubauen, das ist die ganz entscheidende Frage der nächsten Monate und der nächsten Jahre. Und auch hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.
Das haben Sie jetzt schon mehrfach gesagt. Ich entnehme dem eindeutig, dass man tatsächlich kein abschließendes Urteil fällen kann, wohin sich die Lage entwickelt. Deshalb, wenn man Sie fragen würde, tatsächlich Frau Freitag, wohin soll die europäische Außenpolitik denn sich entwickeln in Bezug auf Syrien? Worauf soll sie drängen? Was wäre Ihre Antwort?
Ich glaube, sie muss darauf drängen, dass es eine inklusive, eine möglichst demokratische Entwicklung gibt. Ich glaube aber auch, dass es diese nur geben kann, wenn tatsächlich so etwas wie die Grundbedürfnisse der Mehrheit der Bevölkerung jedenfalls befriedigt werden können. Und dazu gehört ganz basal Elektrizität, Wasser, Jobs, Sicherheit, genügend Öl zum Heizen, zum Kochen, solche Dinge.
Auch Gleichstellung der Frauen?
Ja, natürlich. Wobei man natürlich sehen muss, dass die Vorstellungen darüber, was Gleichstellung von Frauen anbelangt, schon in den verschiedenen Teilen Syriens sehr unterschiedlich sind. Zwischen den Städten und zwischen dem Land, aber natürlich auch zwischen den Religionsgruppen. Da kann man unter Umständen nicht unmittelbar deutsche Vorstellungen anwenden.
Über die Lage in Syrien haben wir gesprochen mit Frau Dr. Ulrike Freitag. Sie ist Direktorin am Leibniz-Zentrum Moderner Orient in Berlin. Ich danke Ihnen ganz herzlich und wünsche noch, soweit es geht, ein angenehmes Wochenende, Frau Freitag. Danke fürs Gespräch.
Vielen Dank.